Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast Nummer 23, die mysteriöse Nummer.
Oh, 23.
Aber erstmal
ein Kennzeichen am Auto.
Ja, noch mysteriöser. Der mysteriöse Axel ist heute bei mir.
Ja, genau. Hi, großer Fan der Zahl 23.
Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
Seit dem Film 23 von Hans Christian Schmidt. Sehr schöner Film.
Axel, wir sind doch hier im Serienjunkies-Podcast.
So,
das
ja,
wollen
stimmt,
die Serienjunkies doch alle gar nicht hören. Da müsst ihr rüber zum Filmjunkies-Podcast gehen. Jan und der liebe Philipp ist noch da.
Ja, hallo, ich bin auch großer Fan der Zahl 23. Ich bin sogar in meiner Freizeit Hohepriester bei den Illuminaten.
Also, sehr schön. Die Verschwörungstheorien können jetzt beginnen. Genau. Ja, mein Name ist Thomas und wir sprechen heute wie gewohnt, beziehungsweise wie seit letzter Woche gewohnt, über Breaking Bad. Die aktuelle Folge ist die Folge Buried, Season 5, Episode 10. Regie hat geführt Michelle MacLaren. Und ja, Breaking Bad läuft ja aktuell bei AMC immer sonntagabends und im deutschen Fernsehen auf AXN im Pay-TV dienstags ab 21 Uhr. Wer noch auf die deutsche Ausstrahlung wartet, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist bei unseren Hörern, findet diese ab dem 9. Oktober um 21 Uhr bei AXN. Ja, kurzer Hinweis an alle, die vielleicht zum ersten Mal zuhören. Ihr könnt uns immer schreiben an podcast@serienjunkies.de, findet unseren Podcast auf iTunes oder über ein RSS-Feed oder bei uns auf der Seite auf serienjunkies.de/podcast. Da könnt ihr auch alle unsere alten Folgen finden. Wir haben auch die komplette dritte Staffel von Game of Thrones besprochen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant. Und ansonsten sei hier die dicke Spoilerwarnung wie immer ausgesprochen. Wir besprechen alles, was die heutige Folge umfasst und alles, was davor kam. Also wer sich nicht spoilen lassen will, der sollte lieber erstmal die aktuelle Folge schauen und dann zurückkommen. Und dann können wir, glaube ich, loslegen, oder?
Aber voll gleich rein ins Gefecht, in den Schlick.
Ja, wir haben wieder mal ein typisches Breaking Bad, sogenanntes Cold Open, was ich immer sehr schön finde. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwie unerwartet getroffen werde bei den Folgen. Es haben auch einige andere Schreiberlinge und Podcaster so ein bisschen vermutet, dass es mit sowas losgehen könnte.
Ich glaube, ich habe es letzte Woche im Podcast auch vermutet, ja, dass es losgeht
mit
irgendjemandem, der die Geldbeutel rumschmeißt.
Wir haben spekuliert darüber, ne?
Stimmt, genau. Ich glaube, Philipp, du hattest sogar noch gesagt, ach, wahrscheinlich findet dann ein Typ so alle und läuft so die Straße entlang oder so. Da habe ich gedacht, nein, das fällt nicht so wahrscheinlich, aber so ist es tatsächlich gekommen. Wir treffen diesen alten Mann, der offensichtlich früher aufsteht als alle anderen.
Und da bewahrheitet sich wieder das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm.
Genau.
Der frühe Vogel fängt die Drogenkohle.
Die 10.000 Dollar Päckchen, die Jesse da verteilt hat. Ja, wie hat euch die Szene gefallen? Ich fand sie sehr schön inszeniert. Irgendwie hatte so ein, wer Michelle MacLaren so ein bisschen kennt, X-Files, ne? Vince Gilligan ja auch, selbst kommt von den X-Files. Es hatte so ein bisschen so einen mysteriösen Touch, so
es war
nachts
schön,
und misty und
ja,
so.
Und schön langsam erzählt.
Ja.
Und der Schauspieler hat seinen Job auch ziemlich gut gemacht.
Also der alte Mann meinst du jetzt?
Genau, ja. Genau. Der eben
wortlos.
Das Erstaunen in seinem Gesicht. Und ja, wie er dann eben auf das Auto trifft, sehr stimmiger Auftakt.
Ja, in dem Moment habe ich noch gedacht, also ich dachte, Jesse würde dann gar nicht mehr vorkommen in dieser Szene, was ja dann auch Fehlschuss wäre, er sieht dann Jesse noch auf so einem Karussell liegen.
Genau, Und dann, da erste großartige Einstellung von oben, wie Jesse auf dem Karussell liegt. Und die Kamera fährt ja mit dem Karussell mit, dreht sich also mit. Und ja, also man darf natürlich wieder viel hineininterpretieren. Ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich,
was bedeuten soll. Die subtilste Folge war es allgemein, glaube ich, nicht. Vielleicht kommen wir nochmal zu so ein paar Sachen. Aber da kann man, glaube ich, gut und gerne sagen, dass es eben Jessys State of Mind sozusagen beschreibt. Ich meine,
in der Abwärtsspirale.
Ja,
also das ganz, ganz grandios, dieser Shot auf dem Karussell. Merkt man eben gleich wieder Michelle MacLaren, die doch schon sehr, sehr viel Spaß an solchen Gimmicks hat, so visuellen Dingern. Aber ich auch. Generell muss ich jetzt sowieso erstmal Dampf ablassen und sagen, was für eine Episode, also was für eine Folge. Einiges zu besprechen, also Wahnsinn. Ich bin direkt umgehauen, so mit was für eine wahnsinnige Geschwindigkeit die Handlung jetzt voranschreitet. So.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist interessant. Die Geschwindigkeit der Handlung ist schnell. Die Geschwindigkeit der Szenen war in dieser Folge nicht so extrem schnell, weil es viele von diesen Gesprächen gab. Und wir haben noch eine kurze Szene, bevor wir, glaube ich, gleich zum ersten Höhepunkt der Folge kommen, aber nach der Jesse-Szene, die blendet dann ab, dann kommt der kurze Vorspann, sind wir quasi wieder zurück bei Walt und Hank, wo wir sie letzte Woche verlassen haben.
Genau.
Sie waren ja in Hanks Garage und dann hat man so ein kleines Mexican Standoff. Und Axel, das hast du auch in deiner, in deiner Review geschrieben. Also das, wo wir gerade bei nicht so subtilen Einstellungen sind, war nett, vielleicht ein bisschen zu klar.
Und ich danach zücken sie sogar beide, aber nur ihre Handys.
Stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgehört. Aber in dem Moment, Hank hat, glaube ich, Hank hat diesen
Garagenöffner
in Hand. Das fand ich ein bisschen schade. Walt hätte man ja durchaus einen Schlüssel oder so in die Hand geben können. Da hätte es vielleicht noch so ein bisschen mehr gepasst. Und in dem Moment, wo Walt irgendwie sein Auto aufmacht, Hank auf diesen Knopf drückt. Aber auch so, die Kameraeinstellung war so typisch Western-mäßig, als würden sie sich jetzt zum Duell gegenüberstehen.
Aber sie haben auch wirklich so jede Sekunde total ausgekostet. Und ich fand auch geil dieses unheimliche Geräusch, was das Garagentor gemacht hat, als es reingefahren ist. Da hast du ja jetzt so gedacht, die Tore zur Hölle schließen oder tun sich auf.
Damit haben sie letzte Woche schon
gut. Letzte Woche schon gut gespielt. Das Garagentor so dramatisch geschlossen.
Ja. Ich hatte ein bisschen Angst noch um das Auto des kleinen Jungen.
Ja, ich auch, weil es wurde ja von Marie in irgendeiner Staffel mal zerstört. Ich glaube, das war ziemlich am Anfang, zweite oder dritte Staffel. Da hat der kleine Junge ein lilanes, ferngesteuertes Auto. Und diesmal hat er sein neues, das gelbe.
Ja.
Und man hat ja schon eigentlich erwartet, dass Hank drüber fährt. Walt drüber fährt.
Ja. Was ich interessant fand, also was dann passiert ist, dass Walt wegfährt und eigentlich nur ein paar Meter, das ist jetzt nicht so ein super interessanter, toller Plan, und sein Handy rausholt und versucht, Skyler anzurufen.
Ja, er hat ja keine Zeit auch.
Ihm fällt es dann erst ein, oder? Skyler anzurufen.
Ja, wahrscheinlich.
Also er fährt los und dann fällt es ihm ein und dann bleibt er stehen.
Tatsächlich auch interessant, dass Hank dann da einfach schneller gedacht hat, weil normalerweise ist ja gerade Walt's Spezialität, dass er einfach allen anderen geistig immer so einen kleinen Schritt voraus ist.
Ja.
In dem Fall hat es Hank einfach schneller zugegriffen.
Stimmt, jetzt. Und also was mir aufgefallen ist, ist, dass Walt auch so ein bisschen, ich meine, am Anfang der fünften Staffel hatte er diese Heisenberg-Persona so völlig komplett übernommen irgendwie. Also wenn ihr euch daran erinnert, an so Gespräche mit Mike und mit Jesse, wo er sagt, es gibt nichts mehr zu diskutieren, nichts mehr abzustimmen, ich hab's gesagt, so ist es.
Say my name.
Ja. Und jetzt ist er, das war schon ein bisschen so der hippelige Walter vom Anfang auch wieder, ne? War sehr, sehr in Panik irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Es kommt ja auch später nochmal zum Tragen. Ich meine, die Szene besprechen wir ja auch bestimmt noch
eindringlich.
Genau. wie er auf dem Badezimmerboden rumliegt. Und da wird er, glaube ich, vollends zu Wanda. Und diese Verwandlung hat dann eben am Anfang der Episode begonnen.
Ja, genau. Das ist immer die Frage, ne? Ist Walter White eigentlich ein kriminelles Genie? Oder,
oder kann er einfach, hat er so gut geblufft bisher?
Genau, ja, das ist, wenn er in diese alten Muster so zurückfällt, fragt man sich das immer so ein bisschen, ne?
Naja, aber es ist jetzt auch ein monumentales Ereignis. Ich meine, man muss ja auch mal vorstellen, was für Energie und Zeit Walt im Lauf der Serie darauf verwendet hat, Hank zu täuschen, was das alles war schon, ja? Nicht nur irgendwie einfach psychologische Kriegsführung im Sinne von ihm bei irgendwelchen Familienfesten gut zureden und ihn in die falsche Fährte, allein schon, wie sie da bei dem geheimen Gas-Cooking-Ding unter dem Wasch, dem Waschsalon, was da schon alles an Aktionen war von Walt's Seite, um Hank da wieder abzubringen davon.
Ja,
und jetzt war das alles im Grunde für die Katz, oder jetzt ist das alles, hängt das alles wieder am seidenen Faden.
So. Richtig. Ja, und auch für Hank, hängt jetzt eigentlich alles irgendwie am seidenen Faden. Ja, er trifft sich jetzt mit Skyler. Und sie treffen sich in einem Diner und Hank, ja, du hast, glaube ich, in deinem Review geschrieben, Axel, er lässt so ein bisschen sich zu sehr in die Karten schauen oder spielt seine Karten nicht so optimal in der Situation.
Ja, weil er zeigt ihr relativ schnell, dass er nicht genug in der Hand hat.
Ja.
Also er sagt es, glaube ich, auch explizit. Mhm. Ich weiß nicht genau, das genaue.
Na, explizit vielleicht nicht, ne? Aber
sagt.
Aber es impliziert seine Vorgehensweise wahrscheinlich so ein bisschen, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, ob er sagt, ich habe sonst nichts in der Hand, wenn du mir jetzt hier nichts sagst. Das weiß ich nicht so genau.
Sagt er nicht, dass es alles nur circumstantial ist? Dass seine Beweise nicht
hinweisen? Doch, ja, das sagt er. Er sagt zu ihr nämlich, er muss seinen Jungs irgendwas Handfestes geben.
Genau.
Das stimmt. Weil, wo er praktisch, also da, im Grunde verrät er da schon explizit, dass er eigentlich nichts Handfestes.
Genau. Und sie merkt es im Laufe des Gesprächs, ich glaube am Anfang des Gesprächs, könnte sie sich noch vorstellen, irgendwie die Aussage zu machen, und am Ende merkt sie dann, dass alles an ihr hängt quasi.
Ja.
Und dass sie quasi dadurch Macht hat. Hm. Und ja, genau. Und dann setzt sie ja wieder ihre berühmt-berüchtigte Fluchttaktik.
Aber habt ihr, mich hat die Szene so ein bisschen verwirrt. Erstmal hat es mich verwirrt, dass Hank direkt so hinkommt und sagt und sie so als Opfer gleich sieht, obwohl er erklärt es ja dann auch. Er sagt, ah, ich verstehe das und ich habe das auch verstanden mit den Kindern und mit dem Pool und so, von daher weiß man vielleicht schon so ungefähr, wo er herkommt. Ja. Er sagt, im Prinzip deutet er eigentlich alles komplett richtig, dass Skylar so schon ein bisschen indirekten Komplize ist, aber das auch nicht so ganz freiwillig gemacht hat. Mhm. Und wenn Skylar jetzt in dem Moment das aufgeben würde, glaube ich, würde sie wahrscheinlich auch vor Gericht relativ locker wegkommen. Also würde ich so sehen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Jurist.
Wie, wenn sie jetzt Ron komplett verraten würde?
Genau, und alles offenlegen würde, dann könnte sie wahrscheinlich mit ihrem Anwalt argumentieren, ich wurde gezwungen, ich sah keinen anderen Ausweg. So. Oder warum, oder beziehungsweise
nicht,
warum?
Dass du da so locker
das glaube ich auch nicht.
Wenn du Imperium hilfst mit aufzubauen.
Richtig, aber vor allem, ja, wir reden hier ja schon von gigantischen Summen und einer gigantischen Meth-Operation, wo ja schon Skylar lange bewusst dabei geholfen hat, Walt das alles zu verhindern.
Das ist ja seit Beginn der zweiten Staffel, das ist ja seit ungefähr einem Jahr wahrscheinlich.
Oder so. Vielleicht habe ich es dann auch falsch interpretiert, deswegen war mir, also weil ich habe das halt so gedacht, wie ich es gerade erklärt habe, deswegen fand ich es nicht so wahrscheinlich, dass sie dann auf einmal gar nichts sagen will. Wie habt ihr das interpretiert? Also wie will sie jetzt Walt schützen? Ist sie jetzt doch ein kleiner Komplize?
Ja. Ich war am Anfang auch etwas verwirrt, warum Hank jetzt sofort darauf kommt, dass sie ein Komplize ist. Weil er könnte ja auch denken, dass sie gar nichts davon weiß.
Aber das hat er ja am Anfang des Gesprächs relativ schnell abgecheckt, oder? Ich glaube, das war ihm tatsächlich nicht klar. Aber in dem Moment, wo er sie irgendwie konfrontiert, kann er ja sofort in ihrem Gesicht ablesen, okay, shit, es stimmt und sie weiß Bescheid. Da ist er dann wahrscheinlich schon schnell genug, um da umzuschalten. Ich meine, was Hank wahrscheinlich einschränkt jetzt in dieser, oder was der Grund dafür ist, dass er sich nicht besonders geschickt verhält in diesem Gespräch, ist, dass das, glaube ich, das ist alles so persönlich für Hank, dass ihn das überfordert. Normalerweise, wir haben ihn ja auch schon oft einmal in solchen Situationen gesehen, aber normalerweise baut er drauf, dass er sozusagen vor diesen Typen, vor diesen Verbrechern oder wen auch immer er gerade verhört, so ein Image aufbauen kann. Ja, ich bin der coole Cop, ich bin der Typ, ich bin abgebrüht, weiß was. Skylar kennt ihn auf einer ganz tiefen persönlichen Ebene und deswegen kann er wahrscheinlich diese Karte einfach nicht ausspielen. So, er versucht es ja sogar so ein bisschen. Er sagt, hey, ich weiß, wie das abläuft, ich kenne das alles. Er versucht trotzdem, den professionellen Kopf raushängen zu lassen, aber es scheint einfach trotzdem das Persönliche durch. Und ich muss sagen, was ich also erstmal extreme Komplimente an Anna Gunn finde ich, sie ist das große Highlight dieser Folge und ein großer Teil dessen, warum ich diese Folge so großartig finde. Und ihr Verhalten in dieser ganzen Szene ist so faszinierend, weil du einfach die ganze Zeit nicht weißt, will sie Walt schützen? Hat sie vielleicht doch mehr Angst vor Walt und glaubt, dass Hank sie nicht ausreichend beschützen kann vor Walt? Oder was geht jetzt da eigentlich vor?
Also ja, man ist relativ lang, weiß man nicht genau, wie sie jetzt eigentlich reagieren wird. So, also sie lässt sich ja eher erstmal alles erzählen von Hank und dann, also sie lässt sich sehr lang nicht in die Karten schauen, bis zum Schluss eigentlich.
Ja, auf jeden Fall, also es ist halt auch eine große Kunst, die sagt ja so gut wie gar nichts. Ja. Ne? Also wo du gesagt hast, eine ganz super Performance, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Relativ undankbar eigentlich, sich da hinsetzen zu müssen. Und ich meine, das ist ja ganz witzig, Hank ist so der auf einmal so völlig so einen Laberflash hat und redet und redet und redet, das müssen wir machen und das und das und das. Und sie macht so genau das Gegenteil, was ihr dann im Endeffekt so ein bisschen zugute kommt. Auch nicht, glaube ich, weil sie ein kriminelles Mastermind irgendwie ist, sondern dann so auf einmal einfach nicht so viel geredet hat und dann nachdenkt und sagt, okay, ich ziehe mich hier erstmal, glaube ich, zurück. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann.
Ich glaube, wir sehen auch so ein bisschen in der Folge so ein bisschen das endgültige Breaking Bad von ihr. Weil sie ist ja später dann auch nochmal bei Walt, weist sie ihn quasi an, wo er schon bereit ist aufzugeben und alles und sich zu stellen. Und dann weist sie ihn nochmal an, dass es doch vielleicht besser wäre, eben einfach ruhig zu sein.
Ja. Ich finde das sicher noch mal drauf. Genau, ich finde das ein bisschen schwierig, würde es dann gern bei der Szene besprechen, wenn wir da sind, aber erinnert mich unbedingt nochmal dran, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie das so gut herbeigeführt hat, diese Entwicklung. Obwohl ich sie jetzt interessant finde, aber ich habe da so meine Schwierigkeiten mit.
Ja, da okay, kommen wir später nochmal auf Skylar zurück.
Wobei,
eigentlich müssen wir die ganze Zeit über Skylar reden, weil sie hat so viel.
Ja, wir müssen aber auch über die großartigen Hugh und den großartigen Cubby. Heißt der Cubby?
Ja. Cubby.
Reden. Das ist die nächste Szene, da war ich auch erstmal so ein bisschen, da habe ich nicht so schnell geschaltet und dachte so, Moment, klauen die jetzt das Geld? Woher wissen die, wo das Geld ist?
Ich dachte auch erst die Clowns, weil sie brechen ja ein.
Bis ich dann gesagt habe, nee, das sind ja eigentlich eigentlich schon immer auch Walts Handlanger gewesen, indirekt über
Sauls Handlanger eigentlich. Ne?
Genau. Und sie, ja, es ist, als Walt offensichtlich Skyline nicht erreichen konnte, sagt er, okay, das Wichtigste oder das Schlimmste, was an Beweisen irgendwie gegen ihn geführt werden kann, ist ja das Geld.
Ja, nicht das Schlimmste, sondern eigentlich das Einzige.
Ja,
oder? Auf
ja,
diesem natürlich. Punkt.
Ja. So, ja gut, die ganze Meth-Operation, die noch besteht, da gibt es ja auch noch ein paar Zeugen. Also,
ja, aber von denen weiß die ja kennen ja eben, die kennen ja Hank zum Beispiel überhaupt.
Genau, die Situation ist natürlich gerade für Hank deutlich schwieriger, weil Walt eben raus ist, ne? Und ja, eigentlich genau. Im Prinzip nichts mehr damit zu tun hat, sein Geld wäscht. Ja. Und es ist eben jetzt wirklich nur diese riesige Summe an Bargeld.
Und das ist auch nochmal ein Grund, sorry, um da zur letzten Szene zurückzukommen, warum Hank sich so schnell in die Karten schauen lässt, weil er eben so stark emotional ist, weil er auch Angst hat um seine Karriere.
Ja.
Ich meine, das kommt ja später auch nochmal raus, wenn er mit Marie spricht.
Definitiv. Also es ist auf jeden Fall die Folge der klärenden Gespräche sozusagen, wo man eigentlich vieles, was man über die Figuren oder auch über die Entwicklung schon wusste oder sich gedacht hat, eigentlich auch nochmal ja, artikuliert wird von den Leuten.
Das klingt wie so ein Sotzpet-Seminar. Die Folge der klärenden Gespräche.
Aber wir haben zumindest aber dann ein bisschen wie in der letzten Folge so ein kleines Comic Relief, was Badger und Skinny Pete waren, sind hier Huel und QB, die sich mal kurz auf, die sich mal kurz auf dem Geldberg bequem machen. Ehrlich. Würdet ihr bestimmt auch gerne mal so
großartig
in Geld baden.
Ja,
doch. We're not channeling Scrooge McDuck.
Ja.
Das war, glaube ich, er wollte, QB hatte ja erst seine Zweifel und dann, screw it.
Come on, man. Ja, Bill Burr, immer eine großartig ihn zu sehen. Er ist ja ein, wer ihn vielleicht nicht so kennt, ab und zu spielt er mal in Filmen oder in Serien mit, aber eigentlich ist Bill Burr ein sehr erfolgreicher Stand-Up-Comedian, der in Amerika ziemlich erfolgreich ist. Und
das ist jetzt der QB.
Genau.
Und
kann ich nur empfehlen, wer Lust auf Stand-Up-Comedy hat, amerikanische Art, der sollte mal Bill Burr auf YouTube mal gucken.
Und der große schwarze Mann ist Lowell Crawford.
Lowell Crawford, genau. Er ist auch Stand-Up-Comedian. Ich habe zwar noch nichts von ihm gesehen, aber
das
wurde mir zugetragen.
Ja. Aber auf jeden Fall eine Bereicherung für die Serie. Er muss ja nicht viel machen, außer laut atmen.
Ja, laut atmen, genau.
Ich denk immer so ein bisschen mit so einem unguten Gefühl an James Gandolfini, der leider früh von uns gegangen ist. Und das ist natürlich eine krasse Präsenz, aber ich glaube natürlich auch nicht der Schauspieler, der am gesündesten lebt. Ich drück's mal so aus. Was ein bisschen schade ist, weil er vielleicht dadurch auch ein bisschen eingeschränkt wird, sonst, aber ansonsten ein sehr gutes komödiantisches Talent.
Weil er ja eigentlich Saul auch noch nie so richtig beschützen konnte. Also er ist eigentlich, glaube ich, eher so eine Abschreckung für so Low-Level-Criminals, die irgendwie Angst vor ihm haben könnten. Aber ich meine, wenn jetzt Jesse vorbeikommt oder Walt und verlangen, mit Saul unbedingt sprechen zu müssen, dann steht er ihnen meistens auch nicht im Weg.
Ja, wobei es geht, glaube ich, nicht darum, also das ist einfach schon mal eine Hürde, an der du vorbeikommst. Und ich glaube, mehr Funktion hat er tatsächlich nicht. Weil so ein Jesse, der kommt nicht an Huel vorbei im Büro.
Huel hat aber damals es geschafft, Jesse diese Rising-Kippe zu klären. Also noch ein bisschen Finger.
Sehr fertig. Flinke Finger, ja. Das ist mir auf jeden Fall schon. Also er hat schon eigentlich eine äußerst wichtige Rolle in der Breaking Bad-Geschichte gespielt. Ja, aber Vince Gilligan hat es ja auch irgendwie erzählt über die letzte Folge von wegen mit Skinny Pete und Badger, die Star Trek Story, dass es einfach wichtig ist, zwischendurch mal so ein bisschen Humor auch reinzubringen, weil das alles ja sonst sehr bitter und düster und dramatisch ist. Und gerade in dieser Szene merken wir wieder, wie wichtig das tatsächlich doch ist.
Gerade jetzt bei den letzten Folgen. Ich meine, dass ich jetzt die ersten Staffeln gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es da doch noch deutlich öfter diese Comic Release gab und dass es einfach noch deutlich humorvoller war. Es liegt jetzt in der Natur der Sache, dass es ein bisschen
dunkler wird. Also der Anfang der fünften Staffel, die ersten 8 Folgen waren ja schon sehr, sehr düster.
Ja, nee, ich meinte jetzt eher früher so Staffel 1, 2. Ja.
Staffel 1, 2 waren noch deutlich komödiantischere Elemente so drin, ja.
Ja, wenn man an Walt denkt mit seiner Unterhose und mit seinen Tidy Whiteys.
Ja, die Unterhose.
Die kommen ja auch wieder, die Tidy Whiteys.
Kommen wir noch zu. Es geht weiter. Ja, Huel und QB sammeln das Geld ein. Und danach sehen wir auch, warum bei Walt bei Saul gelandet ist. Seine juristische Beratung, wie immer. Better call Saul, wenn du ein Problem hast. Es bleibt auch weiterhin so. Und wir haben eine E-Mail bekommen. Und zwar ist der liebe Peter Schuler, was wir alle annehmen, dass es ein Pseudonym ist.
Peter, wir haben dich durchschaut. Breaking Bad Cracks, kannst du uns nichts vormachen.
Richtig. Der hat uns schon heute vor der Aufnahme eine E-Mail geschickt. Und diese zeitliche Reaktion soll belohnt werden in diesem Sinne. Und er hat uns genau zu der Szene eine Frage gestellt. Und er sagt, warum hilft Saul, das Geld zu retten? Also ich denke mal, Walt meinte, das Geld zu retten. Er spricht ernsthaft über Hanks Reise nach Belize. Eigentlich könnte er auch Walt dorthin schicken, oder? Nachdem dieser das Geldversteck verraten hat. Walt hat offensichtlich keinen anderen Fixer für seine Probleme und wäre ohne Geld vollkommen hilflos. Mit Lydia abgeschlossen, Todds Onkel hilft nur noch gegen Bares. Bei solch einem Jackpot dürfte solch ein gewiefter Anwalt durchaus schwach werden.
Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Vielleicht hast du eine andere, aber ich glaube einfach, dass Saul zu viel Angst hat.
Ja, also, ich glaube,
eindeutig.
Ja, also, ich habe es auch immer so interpretiert, Saul ist kein Gangster.
Nee,
er weiß auch genau, warum er das nicht ist, weil er so immer ganz easy sich aus der Affäre ziehen kann.
Ja. Ich glaube, das hatten wir im letzten Podcast auch, dass wir eben festgestellt haben, dass Saul einfach kein Riesenarschloch ist, sondern einfach nur so kleine Gaunereien lässt er gerne mal durchgehen, aber mit den ganz großen Playern legt er sich dann doch nicht an.
Beziehungsweise sind es ja schon größere Gaunereien und er hat ja die großen Player als seine Kunden, aber er weiß halt trotzdem ganz genau, dass er dann noch deutlich auf einer sichereren Seite ist, als die jetzt Meth kochen und irgendwelche Leute um die Ecke bringen. Ne?
Abgesehen davon geben uns ja sogar Kobi und Yul in der Szene vorher auch so einen kleinen Vorgeschmack, wo dann irgendwie, Yul sagt das ja sogar, ja, genau. Sinngemäß, ja, warum Mexico. Nehmen wir nicht einfach die, genau, warum hauen wir nicht einfach über die Grenze ab? Und der andere Typ sagt, ja, der Kerl hat innerhalb eines 2-Minuten-Fensters 10 Typen im Knast umgebracht, mit dem würde ich mich nicht umlegen, anlegen, sonst werde ich umgelegt,
richtig, so genau.
Ja. Und ja, Saul hat einfach zu viel. Saul ist zu vorsichtig und das ist alles eigentlich eine Nummer zu groß für Saul. Und das merkt man auch immer in diesen ganzen Dealings, die er das hat. Eigentlich möchte er, dass das alles so schnell wie möglich erledigt ist und weg ist und er damit nicht mehr behelligt wird. Ja. Er nimmt natürlich gern seinen Cut und seine 10% oder was auch immer er da kriegt. Aber sozusagen jetzt Walt kalt zu machen und sich selbst mit dem Ganzen, mit den Bergen von Geld über alle Berge zu machen, das ist eine Nummer zu groß für Saul.
Definitiv.
Und er hätte ja wahrscheinlich auch gar nicht die Männer, die das machen könnten. Also ja, ich weiß nicht, ob Yul und Q da irgendwelche Hitmen sein könnten.
Ja.
Ich glaube es eher nicht.
Eher nicht, ja. Ja, und Philipp, wie du schon meintest, das ist alles eine Nummer ein bisschen zu groß für ihn. Er verhält sich auch nicht so extrem geschickt in dieser Situation und spricht dann davon, warum man Hank nicht nach Belize schicken könnte.
Und dann kriegt er ja von Walter noch eine ganz witzige Antwort.
Genau.
Ja, aber wie habt ihr das interpretiert, dass Walt tut ja dann so, als wüsste er nicht, wovon er redet.
Naja.
Aber,
ja, nee, sie wissen schon beide, über was sie reden.
Ja, aber...
Also, meinst du jetzt in Bezug auf Mike auch?
Genau, in Bezug auf Mike. Walt tut dann so, was meinst du, Herr Belize? Und er sagt dann nicht sofort... Also in dem Sinne hält er seine Lüge aufrecht, dass er nichts mit Mikes Tod zu tun hat.
Aber es ist witzig, dass eigentlich ihm keiner glaubt mehr in dieser Ansicht. Er sagt zu ihm, ich habe Mike nicht umgebracht. Er sagt, wir wissen schon, Klimper, du hast Mike nicht umgebracht. Ja, ist schon okay. Er ist nach Belize gefahren. Ja.
Und dann sagt Walt eben sowas wie, Hank würde es nicht machen, ist Family. Ist ja auch eine Sache, wo wir am Anfang oft drüber spekuliert haben, kommt zu dem großen Showdown zwischen Walt und Hank, der kommt ja jetzt so indirekt, aber jetzt glaubt ihr, dass Walt nichts gegen Hank unternehmen würde, was irgendwie mit Hank schaden könnte?
Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, er bullshittet Saul einfach komplett in dieser Szene. Er tut gegenüber Saul so, als wäre das für ihn ein No-Go, aber ich bin mir ganz sicher, dass es für ihn kein No-Go mehr ist.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich meine, die spätere Entwicklung von Walt zeigt ja auch, dass er so ein bisschen resigniert. Und dass er so ein bisschen abgeschlossen hat damit. Und dass er denkt vielleicht, wenn ich einfach weg bin, dann ist vielleicht das Leben von allen besser.
Stimmt, also in dem Moment hätte ich es, glaube ich, auch noch eher so gesehen wie Philipp. Nach der Folge würde ich auch vielleicht sagen, also ich glaube nicht, dass die dicke Knarre, die er im Kofferraum hat, im Endeffekt jetzt für Hank oder so gedacht ist.
Das glaube ich auch nicht. Aber ich würde da trotzdem widersprechen. Ich meine, später in der Episode haben wir auch noch mal während der Unterredung zwischen Skyler und Hank, sagt Walt auch noch mal zu Skyler, Hank knows and he won't stop.
Aber deswegen, das ist ja gerade der Grund dafür, warum er aufgeben will.
Ja, aber Walt will vielleicht für sich selbst aufgeben, aber er will ja nicht das ganze Projekt aufgeben. Ja?
Er will nur, dass das Geld übrig bleibt. Das ist ja das Wichtigste.
Das Geld für Skyler und seine Familie. Aber er weiß, das kann eigentlich nicht passieren, wenn Hank...
Das sagt Skyler, das sagt nicht Walt. Das sagt ja Skyler. Skyler sagt, we can't keep the money, oder ich weiß nicht genau, wie sie sagt. Sie sagt auf jeden Fall sinngemäß, dass das Geld auf jeden Fall nicht übrig bleiben wird. Was ich aber auch nicht genau verstanden habe. Hm. Weil wenn das irgendwo vergraben ist, wer soll das finden?
Ja, gute Frage. Also es wird interessant zu sehen. Ich bin mir auch echt nicht sicher.
Es könnte sein,
dass Walt dann doch so sehr sich in die Ecke drängen lässt. Und dann, wenn das tatsächlich ein legitimer Ausweg für ihn sein sollte, dann würde ich auch nicht schwören, dass er Hank nichts
antun würde. Also wir wissen es ja eigentlich schon, dass er sich nicht stellt.
Ja, das ist...
Das zeigen ja die Flash-Forwards schon.
Das stimmt, wie es dazu kommt, ist natürlich, liegt immer noch ein bisschen im Dunkeln, da muss man uns noch ein paar Folgen gedulden.
Sie sind aber auch so fies mit dieser Flash-Forward-Sequenz. Das fuckt einen komplett ab in seiner ganzen Spekulation. So. Ja.
Sehr, sehr, sehr tricky auf jeden Fall. Was dann passiert, ist einfach noch das, fand ich auch noch eine ganz witzige Szene, die Jungs kommen dann an mit dem Geld, was sie in so große Tonnen gepackt haben und Walt guckt noch mal so zwei, dreimal drüber.
Seems right.
Ja.
Und sie werfen sich dann so einen vielsagenden Blick zu.
Ja.
Ich meine, also man kann ja schon drüber spekulieren, dass sie sich ein paar Bündel abgegriffen
haben. Ja. Wer würde das nicht tun? Angesichts der Menge, who cares?
Ich meine, sie wissen natürlich nicht, dass Walt und Skyler nicht wissen, wie viel Geld es ist, sonst würden sie sich vielleicht ein bisschen mehr abgreifen.
Aber selbst dann, ich meine...
Aber es ist halt auch völlig utopisch zu denken, und ich glaube, ein bisschen denken sie das, dass Walt das mit so zwei, drei Blicken sehen könnte, weil er so ein großes Genie ist, wie viel das jetzt genau ist.
Ja, also ich weiß nicht, was ich besser finden würde, ob sie es aufklären, ob die zwei was geholt haben, oder ob sie es einfach nicht aufklären und die Zuschauer im Unklaren.
ich
will es eigentlich unbedingt wissen. Ich fände es cool, wenn wieder so ein Cold Open in irgendeiner Episode kommt, wo sie dann wirklich an irgendeinem Pool liegen oder sich es gut gehen lassen.
Wann kommst du schon mal in die Situation, die einfach mal so $100,000 einstecken zu können, weil es einfach nicht auffällt?
Da muss ich wieder an The Wire zurückdenken, da gibt es doch auch diverse Szenen, wo sie irgendwie so ein Raid machen in so einer
Wohnung. Ja, natürlich, den Turk und Carver. Ja. Die sich dann jedes Mal überlegen, ob sie sich was einstecken
oder nicht.
In einer Episode ist es dann, glaube ich, sogar, wo sie das in der ersten Staffel... Jetzt spoilern wir natürlich wieder The Wire.
Egal, wir driften ab.
Das Breaking Bad Fandom, das kocht ja im Moment geradezu über online. Man vergeht ja praktisch keinen Tag, wo man nicht 1000 Infografiken und sonst was zum Thema Breaking Bad ist, wirklich jedes Bereich dieser Serie ins Endlose ausleuchtet. Hat irgendein Nerd schon mal versucht auszurechnen, wie viel Kohle das jetzt tatsächlich ist?
Letzte Woche hatten wir schon mal, und da dachte ich, es wären 300 Millionen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es 80 Millionen sind.
Okay.
Gute Frage, ne? Also das hat man ja auch selten, dass man irgendwie in den Filmen jetzt wirklich diese Mengen an Bargeld
irgendwie sieht. Es ist eigentlich unmöglich, das zu wissen, weil es ja auch nicht alles die gleichen Pakete sind. Das sind $10,000 Pakete, sind auch 5.000.
Aber ich glaube, es ist auch relativ irrelevant, ob das jetzt 80 oder 300 sind.
Es werden wahrscheinlich mehrere Millionen sein.
Das definitiv. Ja, ich glaube, wir können zum nächsten Punkt kommen, und zwar... Ja, Walt macht sich mit dem Geld davon. Wir wissen erstmal noch nicht, wohin. Da kommen wir später noch zu. Und Skyler ist jetzt zu Hause und Hank schaut nochmal vorbei, aber vor allem mit Marie. Und es kommt dann quasi zu so einem zweiten großen Gespräch.
Genau.
Das war...
Sehr, sehr intensive Szene wieder.
Auf jeden Fall. Ich war ein bisschen, nicht verwirrt, aber ich war ein bisschen überrascht, dass gleich nochmal nach der großen Hank-Skyler-Szene nochmal gleich so eine Szene hinterhergeschoben wird in der gleichen Folge. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man ein bisschen unter Zeitdruck ist.
Ich glaube, das soll einfach zeigen, wie verzweifelt Hank ist.
Ja.
Und ich meine, Skyler hat ihn ja darum gebeten, dass er Marie nichts erzählt, und er hat sie ja, glaube ich, auch versprochen. Aber gut, da gibt er natürlich jetzt erstmal nicht viel drauf. Er versucht halt eben, die Kinder zu schützen. Ist, glaube ich, auch so ein Ziel von ihm. Das sagt er, glaube ich, auch zu Skyler in der anderen Szene.
Definitiv. Also er hat sowieso jetzt keine große Zeit zu taktieren oder spekulieren oder Zeit zu verlieren. Er muss einfach handeln. Und dann schnappt er sich einfach Marie und steht vor der Tür quasi. Und wie fandet ihr die Dynamik zwischen Marie und Skyler? Es war ja ähnlich, dass sie wenig gesagt hat. Ne?
Ich würde vielleicht nochmal zurückgehen und über die Motivation von Hank kurz spekulieren.
Ja.
Glaubt ihr denn, es geht eben wirklich so sehr um die Sicherheit der Kinder und der Familie und Skyler? Oder ist das für ihn jetzt eigentlich alles ist nur ein Mittel zum Zweck, um an Walt ranzukommen. Weil das sagt ihr ja auch Skyler direkt in der Szene im Café, direkt ins Gesicht, so, machst du das eigentlich doch, du machst doch das jetzt hier nur, um schnell an Walt ranzukommen.
Und das ist, finde ich, auch die große Faszination dieser Café-Szene, dass du einfach die ganze Zeit nicht weißt, was genau die Motivation ist von Hank.
Klar, Hank hat ja verschiedene ganz klare Motivationspunkte sozusagen. Ich meine, er wollte Heisenberg schon immer fangen. Er will jetzt auf der anderen Seite vor allem seinen Job nicht verlieren. Nein. Und es geht um die Familie. Es sind drei Sachen. Was jetzt bei ihm ganz oben steht, schwierig einzuschätzen, finde ich.
Würden wir auch eure Meinung gerne hören. Was glaubt ihr, liebe Leute? Schreibt uns E-Mails oder hinterlasst uns Kommentare. Ist Hank mittlerweile komplett Captain Ahab aus Moby Dick? Oder interessiert er sich tatsächlich noch für das Schicksal seiner Schwägerin und ihrer Kinder? Und
so? Apropos Schwägerin.
Wann Betsy kommt Brand. Der Podcast?
Genau. Nein, was ich sagen wollte, ist, dass wir jetzt die beiden Schwestern zusammen haben und auch wieder ein intensives Gespräch, ähnlich wie vorher. War auch eine interessante Dynamik, weil sie ein bisschen anders ist, weil es ist ihre Schwester. Ne? Skyler sagt wieder ähnlich wenig, aber ihre Schwester kann fast mehr aus diesem Schweigen ziehen, als Hank es konnte. Ne?
Ja.
Gerade weil sie auch die richtigen Fragen stellt.
Ihre Schwester bringt auch viel mehr in Skyler. Also sie sind ja beide dann irgendwann in Tränen aufgelöst. Und ja, dann schmiert sie ihr eine.
Ach stimmt, der Slap. Ja.
Genau.
Das Lustige in Marie ist ja trotzdem immer noch, dass sie doch alles dann immer so auf sich beziehen muss. Sozusagen im Sinne von, wie, du wusstest schon davon, bevor, keine Ahnung, Hank angeschossen wurde und all diesen ganzen Kram. Wie konntest du nur mich sozusagen so betrügen? Ja? Also sie ist da dann doch immer, obwohl sie mitfühlen tut, ist sie doch immer sehr, sehr ego-fixiert in gewisser Weise.
Sie fragt sich halt, was jetzt für sie das Schlimmere ist. Ob sie selbst irgendwie ihre Gefühle verletzt wurden, weil so eine Doppelidentität gespielt wurde, oder ob eben wegen diesem ganzen Drogenkram. Mhm. Also wegen dem Rechtsbruch quasi, was sie jetzt stärker verletzt.
Ja. Und dann, wie gesagt, ich glaube, Skyler sagt ja in der Szene, außer I'm sorry, sagt sie, glaube ich, auch nicht wirklich was, aber gibt ja indirekt zu, sozusagen, wie weit ihr Wissen gegenüber. Genau.
Sie schweigt quasi zu der Frage, ob sie schon darin involviert gewesen sei, als Hank angeschossen wurde.
Ja, da sagt sie dann, glaube ich, I'm sorry, was im Prinzip dann auch irgendwie...
Ja. Man könnte es auch so formulieren, sie sagt nichts, was vor Gericht gegen sie verwendet werden könnte.
Ja.
Aber trotzdem wissen natürlich Hank und Marie, was sie sagt eigentlich. Ne?
Apropos, vorher versucht sie auch noch Saul, glaube ich, zu erreichen. Ne?
Ja, richtig, ja.
Das heißt, sie will
jetzt
natürlich auch den Schritt gehen und da sie ihn noch nicht erreichen kann, sie sagt ja auch vorher in dem Gespräch schon, bräuchte ich nicht einen Anwalt. Und sie ist da zumindest clever genug, jetzt einfach nichts zu sagen.
Ja, aber sie ruft ja nicht Saul an, weil sie anwaltliche Unterstützung braucht, oder?
Ja,
also sie ruft Saul an, weil sie wahrscheinlich wissen will, wo Walt ist.
Das auch, ja. Definitiv. Ja, und Walt, wer erfahren es dann in der nächsten Szene, hat sich in die Wüste aufgemacht. Und das fand ich auch, wo ich so dachte, die will er jetzt tatsächlich mit seinem Spaten und seiner Picke will er jetzt da in diese 10 Fässer vergraben.
Es war wieder eine sehr schöne Montage.
Ja.
Schöner Song drübergelegt, ein paar schöne Trickaufnahmen mit der Kamera an den rollenden Fässer.
Ja, mittlerweile haben sie, glaube ich, bei Breaking Bad Kameras mal überall dran gemacht, oder? An Skateboards.
Kameras überall dran. Ich glaube, das hat jetzt nochmal zugenommen sogar jetzt mit den abschließenden Episoden.
Stimmt schon. Das ist so ein Trademark geworden der Serie, definitiv.
Also ich meine, auch die Zeitrafferaufnahmen kommen mittlerweile in jeder Episode vor. Es ist aber schön, ich meine...
Ja, es ist jetzt, ich glaube, die letzten 8 Folgen sind jetzt Breaking Bad
in Reinform.
Gepresst sozusagen, genau. Würde ich auch sagen.
Allein schon auch wieder dieses Bild, es ist auch schön, wie das wieder so ein Callback ist zum ganzen Anfang der Serie, weil was haben wir jetzt wieder? Ein Typ in einem Bus, der für irgendwas flieht und deswegen in die Wüste rausfährt, um dort irgendwas zu verstecken.
Richtig, ich glaube, es haben auch einige Kommentatoren bei uns schon angemerkt, es ist die gleiche Stelle, wo sie zum ersten Mal Meth kochen mit den...
Tatsächlich? Okay, das ist mir
bestimmt. Ich weiß zwar nicht, woran man das erkennen kann, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, Leute haben sich wirklich Screenshots angeguckt und es ist die gleiche Location sozusagen.
Aber was das für einen Sinn macht, irgendwie, für Walt genau an die gleiche Stelle zu fahren?
Ja, weiß ich nicht.
Was ist da die Motivation?
Es ist so oder so eine abgelegene Stelle, ich weiß nicht, die er irgendwie kennt, wo er den Weg hin kennt.
Ich meine, da wurde halt schon mal diese Gasmaske gefunden, ne?
Okay, ja, es ist vielleicht jetzt nicht die cleverste Aktion, ja, aber wahrscheinlich auch nicht die risikoreichste.
Da haben sich wahrscheinlich die Macher gedacht, da stellen wir jetzt einfach mal Metaphorik über tatsächliche Logik, ja, so, und machen das einfach da.
Es kommt ja nicht allzu selten vor bei Breaking Bad. Ja. Es ist ja nicht alles immer total logisch.
Nee, genau, aber das muss es auch nicht sein.
Yeah. Dann hat Walt ein GPS-Gerät dabei, um sich natürlich die Stelle irgendwie zu merken.
Aber erstmal, was auch wieder, also was ich finde, was auch Bryan Cranston immer unglaublich gut hinkriegt, ist dieses, einfach so an, das Wort anmerken zu lassen, wie anstrengend es einfach ist. Wie er sich da quält und dieses scheiß Loch erstmal aushebt und dann diese Fässer so reinwuchtet und denkt sich die ganze, oh fuck, Walt, ich würde dich jetzt am liebsten irgendwie, keine Ahnung, in so einen Wellnessbereich erstmal in so einen Whirlpool reinsetzen oder sowas.
Er sieht danach auch so extrem verbrannt aus. Ja, er hängt ja den ganzen Tag in der Sonne rum.
Und er kann halt keine Hilfe akzeptieren, weil er niemandem mehr vertraut.
Ja. Das war ja auch interessant. Die Jungs fragen ja noch.
We don't mind overtime.
Wenn es um so viel Asche geht, könnte immer mal handy sein, zu wissen, wo irgendwie 300 Millionen vergraben sind.
In der Tat, ja.
Aber ich glaube, ihnen ging es eher so ums Trinkgeld, dass er dann einfach mal so ein 10.000 Bündel Trinkgeld bekommt. Ja.
Aber
für sein Schweigen.
Walt ging es schon darum, dass einfach niemand weiß, wo das sein kann, das Geld.
Und dann einfach auch diese Einstellung, eher einfach, ja, so weit ist er gekommen, ja, von wegen, er ist hier der große Kingpin und sonst was. Nee, er ist
einfach nur dieses Loch graben.
Diese arme Würstchen, das da unbedingt wie so ein verzweifeltes Eichhörnchen versucht, seine Schätze in der Wüste noch zu verbuddeln. So.
Und es ist ja wirklich das Einzige, was ihm noch bleibt. Wahrscheinlich das Geld. Das ist einfach.
Na gut, es ist eine Menge, sagen wir es so.
Ja, es ist eine Menge Geld, aber es ist wirklich so. Alles andere ist ihm quasi genommen worden.
Das macht die Geschichte, glaube ich, ganz, ganz gut bei Breaking Bad allgemein. Ne? Ich meine, es geht ja in vielen Filmen und Serien darum, Leute wollen reich werden. Sie werden Gangster, weil sie vom großen Geld träumen. Ja. Was Breaking Bad ganz gut macht, ist dann im Endeffekt,
Den ganzen Glanz
das Geld ist halt da, aber was hast du sonst? Ne?
Ja, genau.
Das macht die Serie, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das wird auch noch in diese Richtung weiterlaufen und am Ende ganz, ganz bitter sein. Ich meine, wir kennen ja die Flash-Forwards, das sieht ja auch nicht sonderlich glücklicher aus.
Sieht nicht aus wie jemand, der Millionär.
Und apropos, können wir auch vielleicht gleich zur nächsten Szene kommen. Skyler sagt ja auch einen harten Satz, als sie dann mit Walt zusammen im Badezimmer sitzt.
I've never been happy.
Ja, sie kann sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal glücklich war.
Ja, genau.
Wollen wir gleich in die Konfrontation, in die dritte große Konfrontation können wir gleich einsteigen, beziehungsweise gab es vorher noch eine kleine nette Szene, wo Walt, als er heimkommt, diesen Lottoschein, ist ein Lottoschein,
ne? Ja, genau. Mit den gleichen Koordinaten.
Ziemlich clever.
Koordinaten, die übrigens für alle, die dieses Review nicht gelesen haben, wenn man sie bei Google Maps eingibt, dann kommt man zu den Albuquerque Studios.
Ach, interessant.
Wo eben Breaking Bad gedreht wird. Ja. Zumindest die Studios sehen.
Aber ja, vielleicht haben das nicht alle beim ersten Mal gesehen. Ich musste auch erst zweimal hingucken, dass das ein Lottoschein ist. Mhm. Und er hat sich offensichtlich die Nummern einfach ausgesucht. Und klar, so als relativ unauffällige Tarnung. Aber obwohl ich vorher gedacht habe, so ja, er merkt sich's einfach.
Ja,
aber wahrscheinlich hat er
schon danach ausgesehen.
Wobei,
er muss es ja auch irgendwie
weitergeben. Es ist ein guter Hinweis darauf, genau, dass das Walt eigentlich sich selbst mittlerweile schon so rausrechnet aus der ganzen Kalkulation sozusagen.
Ja.
Das hinterlässt, aber nicht für sich, um es später zu holen, sondern dass es irgendjemand anderes später nochmal holen kann. Man hat auch in der ersten Folge jetzt in der Flashback-Szene, wo er nochmal zum Haus kommt, das Intro der allerersten, der letzten Folge sozusagen, hat er auch nicht nach einem. Haben wir ihn da irgendwie am Kühlschrank oder irgendwo in der Küche nach einem Stück Papier suchen sehen? Nee, ne?
Ich glaube, der Kühlschrank. Nee, auf keinen Fall.
Ich glaube auch nicht, es war ja ziemlich leer geräumt.
Ich meine, ich denke, er hat sie im Kopf. Das ist halt nur noch mal so eine Sicherheit.
Ja. Denke ich auch. Und danach bricht er dann quasi zusammen vor Skyler und wacht dann ein paar Stunden später wieder auf.
Ja. Und hier haben wir natürlich auch den grandiosen Cameo-Auftritt der Tidy Whiteys.
Ja, definitiv.
Dass er aber sich immer noch nicht irgendwie mal ein Neueres da besorgt. Das sieht einfach so grauenhaft aus.
Ja, und vielleicht sind die auch da in Amerika, Albuquerque noch. Der letzte Schrei,
voll in Style. Ja, genau.
Jetzt auf jeden Fall wieder.
Das ist erst interessant. Das ist das, was von Walter White auch irgendwie so übrig geblieben ist.
Ich habe gerade so ein MTV Cribs mit so einem Gangster-Rapper. So, yo, I got the Tidy Whiteys from Breaking Bad, yo. I'm wearing gangster shorts, yo.
Das ist interessant, weil er auch viel mehr mit seiner Kleidung gemacht wurde. Irgendwann hat er sich viel mehr angezogen wie Gus, ne? Und ganz feine Schuhe und so. Aber die Tidy Whiteys, gut, wir wissen jetzt nicht, was Gus an Unterwäsche getragen hat.
Schade eigentlich,
ja. Sonst hätte sich Walt das vielleicht auch nochmal abgeguckt. Ja, aber wir haben dann die Situation, und das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich echt dann meine Schwierigkeiten so hatte. Ihr habt vorhin gesagt, Skyler ist jetzt auch auf dem Weg, Breaking Bad-mäßig unterwegs zu sein und jetzt so weit zu sein und zu sagen, Hank hat offensichtlich nicht so wirklich viel in der Hand, da muss ich die 300 Millionen jetzt auch nicht umsonst herschenken, ne? Wenn es nicht sein muss.
Ja, ich mein, und vor allem dafür ins Klass gehen.
Ja, und von den 300 Millionen weiß da auch kein Mensch was. Ich meine,
naja,
also Saul außer die, Saul, aber wissen die alle, wie viel das ist?
Jesse?
Naja,
wissen halt von dem Geld. Klar. Die wissen von dem Geld, aber es muss ja, kann ja keiner irgendwie gezwungen werden, über das Geld zu reden.
Nee, klar.
Und es weiß auch keiner jetzt, wo es ist. Und ich meine, also außer dem Carwash ist ja eigentlich gar nichts, was sie damit in Verbindung bringen kann.
Ja. Also wie gesagt, du, Philipp, hast ja eher gesagt, ich denke schon, dass Skyler für die Mithilfe in den Knast gehen würde. Ich würde es immer so interpretieren, dass sie eigentlich ein Out hätte und wenn sie da vollkommen kooperieren würde und sagen, ich wurde gezwungen und so. Also so habe ich es irgendwie interpretiert.
Dann wäre das Geld aber trotzdem weg für sie.
Ja, klar, aber ich hätte halt, deswegen habe ich ein Problem. Die Skyler, die ich irgendwie Anfang der fünften Staffel kennengelernt hat, da habe ich gedacht, die würde bei so einer Möglichkeit kaum zögern. Sie redet irgendwann davon, dass jede Sekunde, wo die Kinder nicht da ist, ist es ein Victory für sie, ist ein Sieg für sie. Sie zählt die Tage, bis er stirbt und bla bla bla. Und nach dieser Flash-Forward, nach diesem Flash-Forward von 3 Monaten ist das ein bisschen weg. Mhm. Beziehungsweise fehlt mir jetzt diese Phase, wo sie vielleicht wieder ein bisschen zusammengefunden haben.
Dir fehlt der Moment so des Umschwungs von Skyler.
Genau,
Das wird nicht wirklich erklärt. Das ging relativ schnell mit diesem Breaking Bad. Also es fängt ja schon relativ früh an, in der zweiten Staffel oder so, als sie es herausfindet und es dann deckt. Mhm. Und dann geht's wieder immer so ein bisschen hin und her und dann wünscht sie sich wieder, dass er Krebs bekommt, dass er stirbt und so. Und jetzt fragt er sie ja, ob sie glücklich ist, dass er den Krebs hat wieder. Und genau, sie sagt eben, sie war schon ewig lang nicht mehr glücklich. Aber es wird nicht wirklich erklärt, da hast du schon recht.
Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ja, mir ist, ich finde diese Figur super interessant. Mir ist der Weg von, das sind halt jetzt nur 8 oder 9 Folgen gewesen, von ich wünsche mir den Tod meines Mannes und der ist super creepy und ich akzeptiere es nicht, dass irgendjemand Geld damit macht, Leute umzubringen oder sonst irgendwas, zu dem Punkt, wo sie jetzt quasi zu ihm steht.
Vielleicht war es ja tatsächlich auch so der Umschwung, dass Walt tatsächlich gesagt hat, ich bin jetzt raus aus der ganzen Sache und sie und das ja auch tatsächlich gemeint hat. Ja, und sie auch gemerkt hat, dass er da die Wahrheit gesagt hat.
Im Endeffekt hat sie dann weniger Probleme als Jesse, der das als Blood Money sieht, was sie ja theoretisch auch machen könnte. Ne?
Ja. Ja, das ist ein sehr subtiler Prozess bei ihr. Also ich meine, es ist ja am Ende vom ersten Teil von der fünften Staffel ist es ja auch schon wieder All Happy Family, kurz bevor Hank da das Buch entdeckt. Da sitzen sie auf dem Balkon und alle sind total entspannt.
Genau, das war auch einer meiner großen Kritikpunkte und das haben auch, glaube ich, viele Leute bemängelt. Und da dachte ich, kommt jetzt entweder noch irgendwie was erklärt, warum sie wieder ein bisschen zusammengefunden haben, oder eine Situation, wo gezeigt wird, es sieht vielleicht nur so aus, aber eigentlich ist sie immer noch nicht wieder mit ihm.
Also ich finde es wirklich, gerade jetzt, diese Episode hat mir großen Spaß gemacht unter dem Gesichtspunkt, ich würde jetzt gerne mal die ganzen Skyler White Hasser und so mal sehen. Weil in dieser Folge hat eigentlich Skyler gezeigt, dass sie immer noch fast die dicksten Eier in dieser ganzen Nummer hat, oder? Ja. Weil selbst an dem Punkt, wo Walter sagt, vergiss es, komm, scheiß drauf, ich stell mich. Ja. Nee, da haben wir jetzt sozusagen gesehen, nein, Skyler sagt, wir stehen das jetzt durch. Da kommt sozusagen eigentlich ihr wahrer langer Atem zum Tragen. Mhm. Und ich finde, die Serie hat das schon sehr geschickt gemacht, dass sie immer wieder gezeigt hat, dass Skyler einerseits sehr clever ist und immer auch zum Beispiel allein schon, wie sie diesen Typen das Carwash abgejagt hat, wie sie mit Ted umgegangen ist, dass sie einfach schon über eine Menge krimineller Energie auch selbst verfügt und tatsächlich da auch Spaß dran hat, diese Machtpositionen auszufüllen. Mhm. Und wenn sie zu Walt sagt, sie kann sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal glücklich war, sozusagen, dann weiß ich gar nicht, wie wie man das so genau sehen darf. Weil ich glaube, es hat ihr schon in gewisser Weise auch gefallen, dieses komische Doppelleben und diese einfach diese Pläne zu machen, auch sich mit Walt diese Gambling-Stories auszudenken und all dieser ganze. Schauen wir mal, ob wir damit durchkommen. Ja?
Sie hat schon eine ordentliche kriminelle Energie und sie hat auch, glaube ich, eine Faszination für das Ganze. Aber ich glaube auch, dass sie gleichzeitig sich selber verachtet dafür, dass sie diese Faszination hat. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie so ein innerer Kampf bei ihr. Good against evil, irgendwie so.
Ist auf jeden Fall interessant, wie ihr es beschreibt. Für mich, habe ich das vielleicht nicht ganz so gesehen, weil ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, sie wurde dazu gezwungen. Wenn sie muss, dann konnte sie auch, weil sie eine clevere Person ist, clevere Frau ist. Und sie konnte das den Carwash abjagen. Sie kann mit Beneke so umgehen, wie sie umging. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu Walt, Walt hat ja auch mehrere Möglichkeiten auszuscheiden. Er hat das Geld angeboten bekommen von seinen ehemaligen Freunden und so weiter. Hat es aber nie gemacht, einfach weil Walt auf so einem Ego-Trip war. Mhm. Und ich habe nie gedacht, dass Skylar auch auf so einem Trip ist. Und jetzt scheint es fast so ein bisschen, also so wie du es beschrieben hast, Philipp, scheint es fast so ein bisschen so. Es ist wahrscheinlich nicht das, genau das Gleiche.
Wahrscheinlich muss man sie ein bisschen mehr noch in die Enge treiben als Walt.
Vielleicht ist es auch einfach nur ein Zugeständnis von den Autoren und den Skylar-Hater. Dass sie irgendwie sagen so, ja, okay, gut, jetzt machen wir Skylar zum Badass.
Aber es ist ja gerade eben kein Zugeständnis in der Hinsicht, dass man sagt, also die Skylar-Hater sind jetzt im Grunde ohne Argument. Also ich möchte jetzt kein Kommentar mehr im Sinne von Skylar White is a bitch und was für eine langweilige Kuh und sie soll doch mal aufhören, ständig Wort anzumotzen, weil diese Vorwürfe, die sind ab dieser Folge komplett obsolet.
Ja. Definitiv. Ja, ich glaube, wir lassen den Punkt erstmal. Ich bin noch gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin noch nicht ganz da, aber ich freue mich trotzdem, dass Skylar jetzt diese Position eingenommen hat, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, sobald Skylar irgendwie die Enge getrieben wird oder von Hank gestellt wird, dann plaudert sie aus, dann muss sie irgendwie geschützt werden oder was auch immer. Ich habe gedacht, das läuft ganz anders. Aber
ich darf auch gespannt sein. Ich sag dir trotzdem, das hat meine große Spekulation zum Ende nochmal bestärkt. Am Schluss läuft es auf Walt gegen Skylar raus.
Es zeigt auch
und
wieder, dass
Hank
jede
und Jesse
Episode,
sind vorher schon weg.
Ja, dass jede Episode irgendwie voller Überraschungen ist. Letztes Mal war die Überraschung, dass die Konfrontation zwischen Walt und Hank so früh kommt und jetzt eben die Überraschung, dass Skylar so düster ist.
Ja, diese ganzen Momente aber auch. Ich muss sagen, ich finde schon, ich bin ein bisschen irgendwie fast vor den Kopf gestoßen, dass das jetzt wirklich alles so, weil man hat wirklich ja den gesamten Lauf der Serie eigentlich auf diese Momente gewartet. So. Mhm. Dass, also die Konfrontation zwischen Skylar und Marie, die Konfrontation zwischen Skylar und Hank und natürlich die zwischen Hank und Walt und all dieser ganze Kram. Hätte ich fast gedacht, naja, das kommt irgendwann ganz am Ende, so in der vorletzten oder vorvorletzten Folge. Und nein, jetzt preschen sie wirklich mit diesem Tempo schon da raus.
Ja. Vielleicht aus dem Grund, und wir kommen jetzt zu einer Szene, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Grund dafür ist, weil jetzt quasi wieder eine andere Partei ins Spiel kommt. Wir sehen Lydia, die sich mit Declan trifft. Und da haben wir auch schon drüber spekuliert, wie sieht diese Operation jetzt eigentlich aus mit Tschechien und wer sitzt da wo, an welchem Hebel. Also offensichtlich ist es so, dass Lydia Todd damals bei Declan als Cook untergebracht hat.
Genau.
Nicht das Richtige? Und, beziehungsweise Walt und Todd.
Ja, und Todd hat eben beim dritten Cook irgendwie das Labor unter Flammen
gestellt. Genau, also es ist so, dass quasi Lydia ihr Meth jetzt von der Declan-Operation ohne Walt und ohne Todd bekommt. Genau. Und das nach Tschechien schippt, aber jetzt da Probleme mit der Qualität.
Qualität ist einfach zu schlecht. Und man sieht ja auch dann das Labor, das irgendwie in so einem eingegrabenen Van ist.
Also im Vergleich zur Gus Frings Operation ist das ein schlechter Witz.
Aber ich finde es auch schön, das nochmal zu zeigen, weil das wahrscheinlich immer noch High-End ist, was die Realität angeht, dieses Labor. Ich meine, normalerweise wird ja Meth in irgendwelchen
Trailerparks
gekocht, genau. Ja. Und das nochmal zu sehen, die ganze Problematik von dem Ganzen, das so groß aufzuziehen, dass es gar nicht so einfach ist. Ich meine,
stimmt, es gibt keinen, der jetzt wie Gus Fring so professionell vorgeht.
Und es ist auch nochmal ein schöner Callback da, ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube in der vierten Staffel war das auf dem Höhepunkt der Konfrontation zwischen Walt und Gus, dass Walt auch einfach mal gesagt hat, oder dass was für einen unglaublichen Wert Walt, aber auch... der ermordete Chemiker, wie hieß er nochmal?
Gail,
genau. Ja. Was für einen unglaublichen Wert diese Typen hat, weil die tatsächlich Chemiker sind und nicht nur einfach irgendwelche Handlanger, die sagen, hast du die Anleitung, sondern tatsächlich Typen, die genug Fachwissen und trotzdem die kriminelle Energie haben.
Und das ist mir auch aufgefallen in dem Zug.
Was zu machen.
was das für ein Riesenaufwand gewesen sein muss, dieses Gus-Fring-Labor zu bauen. Erstens, man musste es unter so eine Wäscherei bauen. Du musst so ein fahrbares Wäschereiding da bauen. Dann musst du die ganzen Gerätschaften darunter schleppen. Dann brauchst du jemanden, der die aufbaut. Und das muss ja ein Fachmann machen, sowas.
Ja.
Und ich meine, die sind einfach wahrscheinlich nicht so einfach zu finden.
Das sind alles die 10 Guys, die irgendwann im Gefängnis saßen. Oder die irgendwie von der Fring-Operation gewusst haben.
Definitiv, das hat Mike ja, glaube ich, noch kurz vor seinem Tod irgendwie auch angemerkt. Ich glaube, es war Anfang der 5. Staffel, wo sie das Geld verteilen. Und warum geht jetzt hier so viel Geld ab? Hat Walt sich so beschwert. Und Mike sagt halt, Gus, der musste kein Geld für irgendwie Transporte bezahlen, hatte seinen eigenen Transporter und bla bla bla. Also das war eine deutlich andere Nummer als das, was da jetzt läuft. Obwohl es ja für Walt im Prinzip gereicht hat, sein Geld zu machen, weil er auch der wichtigste Mann in der Operation
mehr oder weniger. Ich meine, das meiste Geld hat ja Walt gemacht in diesen komischen Zelthäusern da.
Genau.
Mit diesem Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Da hat er sein ganzes Geld gemacht. Der ganze Geldberg, den er hat, der stammt von dieser Zeit.
Walt hat nicht, offensichtlich nicht in diesem Untergrund-Buslabor gearbeitet.
Ja. Hätte er, wäre auch niemals. nicht sein Standard.
Aber das Wichtigste fast an der Szene, und ich habe gesagt, es kommt eine neue Partei oder eine, die wir auch schon so ein bisschen kennen ins Spiel. Ne? Also ich glaube, man muss jetzt auf die Szene mit Lydia nicht mehr sonderlich genau eingehen. Am Anfang ist es ganz witzig, wie sie mit ihren Stöckelschuhen da durch die Wüste geht. Und Axel, du bist ja ein großer, oder wir sind ja eigentlich, glaube ich, alle große Lydia-Fans.
Ja,
ich habe fast dann auch schon, man weiß, wozu sie fähig ist mittlerweile. Ja? Sie ist eiskalt, obwohl sie wie so ein...
Du hast mir übrigens voll den Flo ins Ohr gesetzt mit dem Nachnamen. Ich habe das vorher gar nicht mehr so richtig gewusst, wie sie... Aber ich habe diese Woche bin echt so teilweise rumgelaufen und habe auf einmal im Kopf... Rodard Quayle.
Das klingt einfach schön.
Ja, super. Freut mich sehr. Ja, die Szene, also ich fand die ganze Szene grandios, wie sie da runterstöckelt mit ihren Louboutins und sich dann unten versteckt. Und dann erscheint irgendwie Todd dann oben und sagt all clear und holt sie irgendwie hoch.
Man hört ja vorher die Schüsse.
Genau, man hört die Schüsse und man sieht ja nichts von der Schießerei, was auch ein schönes Stilmittel ist.
Auf jeden Fall. Auch gut.
Todd holt sie dann hoch und sieht so ein bisschen aus. Es hat irgendjemand hat es geschrieben in der Kritik wie in The Evil Twin of Matt Damon.
Ja, Matt Damon.
Tut er sowieso die ganze
Zeit. Matt Damon.
Matt Damon, genau.
Nice. Der Gag geistert schon ein bisschen länger durchs Netz, aber...
und dann sagt sie ja, dass sie nicht sehen will, dass sie die Leichen nicht sehen und verdeckt sich dann die Augen und er führt sie durchs Leichenfeld, was auch wieder eine großartige Einstellung ist. Aus der Vogelperspektive sieht man eben, wie sie übers Leichenfeld geführt wird.
Was auch einfach so schön ist in Bezug auf Lydia, weil sie eigentlich mit diesem ganzen Kram überhaupt nichts zu tun haben möchte und trotzdem irgendwie die Anführerin dieser komischen Operation ist, aber wirklich so komplett angewidert von dieser ganzen Welt ist eigentlich.
Ja, aber man hat ja vorher schon gemerkt, dass sie da durchaus über Leichen gehen will und würde. Sie hat immerhin die Hits auf Mikes Jungs angeordnet.
Ja.
Und von daher dürfte das jetzt nicht so als super Überraschung kommen. Es lässt sich nicht so ganz mit ihrer aufgeregten, teilweise unsicheren Art. Es ist auch irgendwie kein, ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie fake ist, aber das Geld weiß ich nicht, lockt da wahrscheinlich mehr als die Angst.
Sie scheint so ein bisschen schizophren zu sein.
Ja, ja.
Aber die Hits auf Mikes Jungs, die hat sie ja nicht angeordnet. Sie hat nur Walter die Liste gegeben mit den Namen. Also nur mal zur Aufklärung.
Nee, Moment. Es gab doch die Situation, wo dann dieser eine Typ den Asiaten umbringt und dann Walt anruft und sagt, ey, kommst du vorbei und so. Und Walt stellt ihn dann aber. Und dann herausfindet, dass Lydia diese Morde beauftragt hat. Das lasst mich nicht hängen.
Ach ja, doch, stimmt. Ja, ach, Lydia ach, wollte Mike aus dem Weg räumen. Ja,
Lydia wollte wissen, wer die Jungs sind und hat gesagt, das geht nicht. Und Mike hat gesagt, nee, das sind meine Jungs, die halten still, alles gut. Und dann fing es aber an, dass zwei von denen umgebracht wurden. Und,
aber Mike bringt die doch um.
Nee, der eine Asiate wird von quasi einem Hitman, der von Lydia angeheuert ist, umgebracht.
Ah, genau.
Und der Asiat ruft vorher noch an und sagt, ey, kannst du vorbeikommen? Und so ist eine kleine Falle. und ja, so weiter. Ja, genau. Also Lydia war schon mal so weit, irgendwie 10 Leute um die Ecke bringen zu lassen und macht jetzt im Prinzip das Gleiche.
Ja, ich glaube, Lydia hat überhaupt kein Problem damit, Leute umbringen.
Sie will, solange sie nicht zugucken muss, ist alles cool.
Seltsame Figur, aber ja, kann man so bestimmt auch irgendwie nachvollziehen, aber finde ich jetzt nicht so weit hergeholt.
Und trotzdem, jedes Mal, wenn sie da ist, habe ich das Gefühl, es ist ihre letzte Szene. bei Lydia habe ich immer das Damoklesschwert so
über. Sie hat scheint immer so ein bisschen Angst zu haben, aber dann doch wieder irgendwie damit zurechtzukommen.
Wir haben ja bei dem Titel Buried, also ich habe da zumindest als erstes an Lydia irgendwie gedacht, weil ich also mal dachte, ja, dass in der Folge dann offensichtlich vielleicht mal jemand draufgehen würde, einer der großen Charaktere. Ja. Jetzt bezieht es sich wahrscheinlich hauptsächlich auf das Geld, was eben vergraben wurde. Ja. Und Lydia wäre da auch mein erster Gedanke
gewesen. Ja, ich habe ja auch gedacht, in dem Moment, als Lydia dann da unten ist und das Ding zugeht, ja, habe ich auch gedacht, hatte ich doch recht, mit Buried war Lydia gemeint in dem Ding. Yeah! Und dann, scheiße, doch nicht.
Aber wie genau, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber wie genau ist es gelaufen? Das ist auch eine Sache, die Peter nochmal gefragt hat in der dritten Frage in seiner Mail. Ich lese jetzt nicht genau vor, aber er hat auch gesagt, wie kann das denn passieren? Das ist ja ein bisschen amateurhaft, dass sie ja jetzt von so ein paar Leuten überrannt werden. Lydia hat irgendwie noch ihr Handy. Ich weiß nicht, ob sie das getrackt haben, ob das andeuten sollte. Oder war der Plan ursprünglich eigentlich immer, die Jungs umzubringen?
Ja, also so
habe ich das nur verstanden. Oder war es nur, wenn eine gewisse Zeit abläuft und Lydia sich nicht meldet oder so? Oder weil sie wollte ja noch Todd quasi ins Spiel bringen, wieder als Cook. Oder war das nur so ein bisschen
Zeit schinden? Ich denke mal, das war Zeitschinden. Der Plan von Anfang an, einfach da den Anschlag auszuführen.
Okay. Vielleicht war auch der Plan, vielleicht fragen wir ihn mal, wenn er sagt, okay, Todd darf wieder ran, dann kommen wir auch ohne Schießerei klar. Ja. Aber nachdem er das abgelehnt hat, war es dann halt klar, dass das... Aber du hast schon recht, so ein bisschen die Logik bei der ganzen Sache ist ein bisschen verquer, weil die treffen sich ja auch aus dem Grund in dieser Wüste, dass man eigentlich meint, das sollte so ein Angriff nicht passieren können, weil man sieht jemanden von 200 Kilometer Entfernung raus schon herkommen.
Sie muss mit verbundenen Augen dahin gefahren werden, sprich, wenn irgendwelche anderen Leute auftauchen, ist man da, glaube ich, erstmal sehr, sehr skeptisch. Ne?
Also, genau.
Ist nicht so, dass Lydia sagt, da kommen gleich noch 10 Jungs, die sind cool.
Genau. Mit ihren Maschinen. Die tätowierten Nazi-Typen mit ihren Maschinengewehren, kein Problem, die sind voll friedlich.
War ein bisschen tricky, obwohl das auch eine Sache, an die habe ich eigentlich noch nie gedacht, wenn man sich auf so geheime Treffen und sowas in der Wüste einlädt. Im Endeffekt haben alle Handys, ne, das sind alles GPS-Tracker, die irgendwie verfolgt werden können. Müsste man eigentlich jeglichen...
Ja, so dieser geheime Drogentreff, der ist schwer in der mobilen Internetzeit des 21. Jahrhunderts.
Ja.
Früher konntest du das cool machen.
Eine Sache, Todd ist ja back, sozusagen. Ich freue mich auch irgendwie über ihn zu sehen. Er ist aber...
Matt Damon, meinst du?
Ja, Matt Damon, richtig. hat mal wieder irgendwie seine psychopathisch veranlagte Seite gezeigt. Er guckt da so rein, so, oh, ist alles gut hier oben. Er ist so völlig cool, gerade mal so 10 Leute abgeholt.
Er ist wie so ein 50er-Jahre-Typ, so ein bisschen zum Pfadfinder. Howdy, Mrs., everything fine down there?
Der gruseligste Pfadfinder ever.
Ja. Aber man fragt ja, woher ist der eigentlich so gut erzogen? Ich meine, er kommt offensichtlich aus der totalen Aryan-White-Nation-Nazi-Sippschaft. Warum ist dieser Typ ausgerechnet? Er hat nicht mal Tattoos, oder? So richtig.
Nee,
alle anderen um ihn rum sind die krassesten White Power Typen und er selbst sieht aus wie so ein 50er Jahre Pfadfinder.
Irgendwie eine ganz interessante Figur, irgendwie so.
Und er in Kombination mit Lydia vor allem.
Also und dann mit den
wirklich zwei, die
mit seinen Nazi-Onkels noch.
Genau.
Also wie du schon gesagt hast, Philipp, er ist halt super nett und so, aber er hat, glaube ich, irgendwann einfach mal gedacht, ich will da mitmachen und so macht man das halt. Und, aber er hat irgendwie nicht die Vorstellung davon, was da so wirklich passiert.
Ich glaube, er ist halt so ein bisschen unbedarft einfach. Und
Und
er hat halt keine richtigen, vielleicht ist er auch so ein Autist oder ein Asperger, oder hat er Asperger-Syndrom oder so. Er
also so ein bisschen wirkt er.
Emotionen.
Er hat auf jeden Fall keinen moralischen Kompass.
Nee,
so. Er kann einfach auch mal so ein Kind abknallen.
Aber ich glaube auch nicht, dass er das...
Prämisse so muss halt jetzt sein.
Genau, dass es so ist, weil er das schon 20 Mal gemacht hat. Sondern einfach, er macht das, glaube ich, zum ersten Mal, aber für ihn ist es einfach in dieser Welt, in der er aufgewachsen ist oder lebt, ist es völlig okay.
Genau, ich glaube eben, das würde ich auch sagen. Ja. Für ihn ist das normal in der Welt, in die er kennt. So.
Und das wird, glaube ich, jetzt vielleicht neue Spekulation meinerseits, die Riesen-MG ist für die bösen Nazis, die am Ende noch irgendwie aus dem Weg geschafft werden müssen. Anders kann ich es mir gerade nicht vorstellen.
Vielleicht fährt ja tatsächlich Walt zum Fundort des Geldes, das er mit der M60 im Kofferraum
und befürchtet, dass da jemand anders noch hingekommen sein könnte.
Möglich.
Auf den
der letzte Showdown findet in der Wüste statt.
Andererseits, wegen dem Geld kommt, dann brauchst du ja ein größeres Auto als das, was er in dem Flashback fährt. In dem was ist
Flash
das?
Forward.
Flash Forward. Entschuldigung, ja.
Wir haben noch zwei kurze Szenen übrig. Und zwar Hank und Marie besprechen jetzt auch mal die Lage. Mhm. Eigentlich stellt Hank das klar, was wir alle schon so gedacht haben. Er kann nicht einfach sagen, zu seinen Chefs gehen und jetzt irgendwie die Ermittlungen anfangen. Er muss da mit irgendwas Handfestem hinkommen, sonst sieht es für ihn ganz, ganz schlecht
aber
aus.
Aber er sagt, glaube ich, sogar auch, dass selbst wenn er mit was Handfestem kommt, ist er finished quasi. Also,
genau, er sagt aber, wenigstens bin ich dann der.
Genau, wenigstens bin ich der Heisenberg geschnappt hat.
Ja.
Und das ist halt seine...
Aber seine Karriere ist zu Ende.
Seine Karriere
auf jeden Fall.
Gab es noch was Bestimmtes aus der
Szene? Was ich da nochmal zurückgreifen wollen würde, was wir nicht besprochen haben in der Marie gegen Skyler Szene vorher, war natürlich das Ende der Szene, wo Marie einfach mal so schön sich Holly schnappen möchte und einfach rausgehen möchte. Was fand ich auch wieder ein wunderbarer Callback dazu. Wir kennen ja Marie als jemand, der sich gern mal irgendwelche Sachen schnappt, die nicht gehören und dann das Haus verlässt. Das war natürlich auch sehr schön nochmal hier dramatisch auf die Spitze getrieben, wo sie denkt, sie kann einfach mit dem Kind dann raus. Und Hank auch dann geistesgegenwärtig ist genug, um zu sagen, nein, so läuft es nicht, so können wir das nicht machen.
Ja. Es ist halt die Folge irgendwie der ungeschmiedeten Pläne, ne? Also man
der Kurzschlussreaktion.
Der Kurzschlussreaktion, ja. Also kaum einer, es fällt alles so in sich zusammen, gerade bei diesen ganzen, bei den Hauptfiguren.
Ja, ich meine, die Familie bricht eigentlich in sich zusammen. Ja. Wobei Walter und Skyler ja wieder so ein bisschen zueinander finden.
Die einzige, die so einen halbwegs durchdachten Plan hat, war Lydia offensichtlich in dieser Folge. dann sehen wir Hank, wie er dann doch wieder bei der Arbeit ist. Und irgendwie war ich ähnlich erleichtert, glaube ich, wie er, weil diese Folge hat das echt ganz gut gemacht, dass ich nicht mehr so wirklich an Jesse gedacht habe.
Ja.
Und dann kommt auf einmal die Situation, wie heißt nochmal der Kollege von Hank?
Gomez.
Ja, Gomez. Mag ich auch, also ist irgendwie ein cooler Typ. Hätte man, glaube ich, auch gern als Kollege.
Was ein bisschen irritierend für mich war, weil ich habe mir erst gedacht, so, Gomez, der lebt noch? Ich dachte, der wäre abgeknallt gewesen. Dann ist mir eingefallen, nee, Moment mal, ich habe die Serien verwechselt. In die Americans gibt es nämlich auch so einen Typen, der fast genauso aussieht und genau die gleiche Funktion hat. Er ist sozusagen das Deputy von dem Typen, der die ganze Zeit betrogen wird und der wird umgebracht. Das heißt, ich war voll verwirrt und dachte, Moment, andere Serien.
Die Leiden,
er ist ja so der ewige Sidekick von Hank.
Ja, genau.
Sie ziehen sich immer gegenseitig runter und das machen sie jetzt auch in der Szene wieder und Hank hat halt immer noch so seine Fassade, die er aufrecht erhält.
Genau, aber dann kommt er mit der frohen Botschaft sozusagen. Sagt, genau. Wir haben deinen alten Kollegen Jesse Pinkman mal wieder aufgegriffen. Und dann, das war, glaube ich, eine Sache. Das war, glaube ich, eine Sache, an die Hank in dem Moment auch nicht mehr gedacht hat. So. Ja. Er braucht ja irgendwie einen Angle, um mal an Walt ranzukommen. Hm. Jesse hat dann nicht mehr so wirklich
auf dem Schirm gehabt. Er sagt ja auch so schön, ich weiß nicht, ob er es in der Konfrontation mit Skyler sagt. Er sagt so, er hat praktisch alles. Er braucht nur sozusagen ihre Aussage to fill in the gaps, sozusagen, um die Verknüpfungen einfach zu schieben.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Verknüpfung jetzt Jesse schaffen kann, scheint momentan deutlich höher, als dass das Skyler sie gibt. Ja, und es gab diese witzige Szene mit den beiden erstmal.
Die man auch schon öfter gesehen hat,
oder? Ja, sie haben Jesse, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal befragt. Ja,
Ende der vierten Staffel haben sie ihn befragt, als er im Krankenhaus, genau wegen der Rising-Geschichte mit dem kleinen Brock. Mhm. Da wollten sie von ihm wissen, woher er weiß.
Ja. Die lassen so richtig schön die Arschloch-Cops raushängen. Aber dann auch, wie Hank mit ihnen umgeht. Und er ist natürlich immer noch der Boss, ne? Und der kann dann rausschinden, dass er jetzt...
Aber sie machen ihm ja schon einen Gefallen. Sie sind ja Police Department und er ist DEA.
Genau.
Also er überredet sie quasi dazu, dass er ein bisschen Zeit mit ihnen hat.
Ja, genau, es ist auch nicht so der alte, coole Hank wieder.
Genau, da ist er völlig in seinem Element auf einmal wieder. Ne? Macht das genau richtig, weiß genau, was er sagen muss. Die Jungs sagen, die sagen ja auch nicht, kannst du machen, sondern wir gehen mal kurz eine rauchen. Sie können ja kurz hier aufpassen.
Ja, genau.
Auf unseren Zeugen. Und ich glaube, in dem Moment habe ich es auch irgendwie gesagt, als ich die Serie geguckt habe, so, ach cool, ich habe schon gedacht, es hört vor der Szene jetzt noch auf. Und dann geht er rein und hört es auf. Ja, ich dachte, jetzt ist es an dem Punkt, da kommt jetzt auch noch kurz das Gespräch oder irgendwas.
Nein! Das ist dann der Mega-Cliffhanger. Und Jesse sagt kein Wort in der ganzen Episode.
Ja,
vielleicht nimmt ihr eigentlich Jesse so den Grad seines Traumatas irgendwie ab, weil er wirkt ja jetzt ja fast wie so ein, keine Ahnung, wie so ein PTSD-Opfer irgendwie.
Total apathisch.
Ja. Ist schwierig, also es sind ja auch nicht alle so große Fans von Jessys Storylines, weil er... Ich weiß nicht, bei mir ist es schon...
Die Leiden des jungen Jesse Pinkman.
Genau, ja, also wenn man die Serie jetzt am Stück guckt, so wegguckt innerhalb von ein paar Wochen, dann weiß ich nicht, ob einem das vielleicht zu oft vorkommt, dass Jesse in diesen Tiefpunkten hängt. Ich weiß gar nicht genau, wie oft das vorkommt. Das kommt
verdammt oft.
Jede Staffel. Also mindestens. Und das zieht sich ja dann auch immer ziemlich lang hin. Also es sind ja nicht nur, ist ja nicht nur ein oder zwei Episoden, sondern sind es meistens die halbe Staffel lang.
Ja. Jetzt kann man sich gerade, ich hoffe, dass sie Jesse dann auch nochmal wirklich zum Agierenden machen. Irgendwie an einem bestimmten Punkt.
Also weil sonst nicht nur am Leiden ist.
Und ja, lass uns mal spekulieren. Hank und Jesse, glaubt ihr?
Also da ich glaube nicht, dass Jesse jetzt gleich auspackt, weil das wäre einfach, obwohl bei dem Erzähltempo, was sie bis jetzt vorgelegt haben.
Ich meine, sagen wir es doch mal so. Was hätte Jesse denn noch zu verlieren? Eigentlich, er will die Kohle nicht mehr. Ihm ist es, glaube ich, ab dem Punkt auch scheißegal, ob er für die ganze Sache ins Gefängnis geht. Warum sollte er Hank, außer vielleicht einer persönlichen Abneigung, aus einer persönlichen Abneigung heraus, sollte er Hank nicht helfen?
Würde ich zustimmen. Also offensichtlich, ich meine, Jesse hat sich ja jetzt mehr oder weniger freiwillig einkassieren lassen. Sonst hängst du nicht auf irgendeinem Spielplatz mit einer Tasche auf ein paar Millionen Dollar irgendwie rum. Klar, dass da irgendjemand dich dann einkassiert oder die Bullen ruft. Von daher... Würde ich dir zustimmen, es würde jetzt nichts bringen, wenn er sagen würde, ich sag nichts, ich weiß von nichts, ich gehe wieder nach Hause. Und dann hat er nichts gewonnen. Er wird jetzt irgendeine Art von Deal, glaube ich, mit Hank aushandeln.
Ja gut, er kann natürlich als Kronzeuge auftreten gegen Walt. Und
eigentlich das Einzige, fast, was ich mir vorstellen kann, weil Jesse diese Entwicklung hat jetzt dahin geführt, dass er sich eigentlich so absolutionsmäßig... Er muss beichten, ansonsten kommt er nicht mehr klar.
Und das ist natürlich der absolute Todesstoß für Walt, weil Jesse weiß ja wirklich über alles Bescheid und kann ihn komplett belasten. Das heißt, das Einzige, aber außer kann er das was Geld. Beweisen, Jesse? Naja, aber eine Zeugenaussage ist ja schon mal auch ganz schön viel. Ne?
Ja, definitiv, also,
würde auch, glaube ich, vor Gericht wahrscheinlich sogar reichen, um Walt verknacken zu können. Insofern muss jetzt eigentlich Walts Ziel sein, tatsächlich Jesse aus dem Weg zu räumen und Hank sowieso. Also ich denke, darauf wird es jetzt hinauslaufen, die letzten paar
Episoden. Eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, ärgern die Flash-Forwards so ein bisschen jetzt. Mit dem ganzen Wissen, das man jetzt hat, weil ich meine, das sind 6 Monate von der Handlung, die jetzt passiert. Ich glaube, jetzt momentan sind 1,5 Jahre rum und das ist ja sein 52.
Genau,
also es hat angefangen an seinem 50. Geburtstag und deswegen...
Es muss dann jetzt irgendwann auch nochmal einen Sprung geben, um da hinzukommen. Es wird jetzt
in der Handlung kommt nochmal ein Zeitsprung.
Ja. Im Prinzip müsste es fast. Also zumindest
so grobe Zeitspanne. Flash Forward aufschließen.
Ja. Es kann jetzt nicht nächste Woche sein, weißt du? Wir sind ja nicht in dem Punkt.
Ja, genau.
Ja, vielleicht tatsächlich so die letzten 2, 3 Episoden spielen dann in dieser Flash Forward-Realität.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Es ist halt ein bisschen ärgerlich zu wissen, dass er halt immer noch auf freiem Fuß ist dann, ne? Ich meine, man weiß natürlich nicht, was mit seinen ganzen alten Mitstreitern passiert ist, aber.
Wir haben ja, es gibt einen so einen, heute irgendwie so einen Blogpost gelesen, wo irgendwie so, keine Ahnung, 20 things about the last Breaking Bad episode that will blow your mind oder irgendwie sowas. Und da hat man auch gemeint, in der einen Szene, in der Flash-Forward-Szene trägt Walt die gleiche Jacke wie Jesse. Sozusagen ein Foreshadowing, dass da schon was passiert ist.
Ja.
Kann alles sein.
Er hat ja auch den Namen angenommen, den Skylars...
Skylars Mädchen.
Den hat er ja auch angenommen in seiner Fake-Identität. Und das heißt, deswegen sagen jetzt manche, dass er Skylar umbringt und dass er Jesse umbringt, weil er sich immer irgendwas aneignet von den Menschen, die er umbringt. In der ersten Staffel von diesem Crazy Eight, da hat er die Brotrinde abgeschnitten. Das macht er selbst bei sich danach. Bei Gus Fring war das irgendwie mit diesem Handtuch, das ich als muslimischen Gebetsteppich fehlinterpretiert habe. Das hat er dann irgendwie und die Kleidung und so weiter. Und das ist eine Theorie.
Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt, jetzt gerade würde es für mich am logischsten erscheinen, Jesse ist das größte Problem. Weil wir haben ja gesagt, Hank hat vielleicht gar nicht so viel, wenn er Jesse nicht hat. Von daher glaube ich, dass Walts Vorgehen jetzt erstmal Jesse wäre, Hank noch nicht direkt. Ich glaube, dass er immer noch nicht so weit ist, dass er Hank ganz locker mal um die Ecke bringen würde.
Ich glaube...
Aber im Endeffekt läuft es wahrscheinlich
darauf. Er muss ja erstmal Zugriff bekommen auf Jesse. Ich meine, wenn Jesse jetzt eine Aussage macht, dann ist er erstmal sicher, würde ich mal sagen. Vor Walts Zugriff.
ja, es wird interessant sein. Es könnte sein, dass irgendwann dann wieder dieser Sprung zum Heisenberg kommt und dass er wieder einen super elaborierten Plan hat, um Jesse dann um die Ecke zu bringen.
Es ist halt die Sache, wo kommen jetzt hier die White Nation und Todd wieder rein, ne? Also...
Auch eine gute Frage. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ich meine, sie haben jetzt im Prinzip mit Todd, haben sie ja einen Cook.
Ja.
Vielleicht kommen sie irgendwann an den Punkt, ja, wo sie Walter irgendwie wieder brauchen. Das,
sie müssen irgendwie in diese ganze, weil sonst wären diese ganzen Szenen überflüssig. Ja, haben das stimmt, sie weglassen. Also irgendwo müssen die noch eine Rolle spielen in Bezug auf Walt. Vielleicht geht echt Walt wieder hin zu ihnen und sagt, pass mal auf, Leute, ich habe noch ein paar Leute auf der Liste, die ja noch entfernt werden müssen.
Ja. Und im Gegenzug muss er nochmal sein bestes Meth kochen.
Das sagt er noch, kocht er nochmal ein Batch. Ja, warum nicht?
Ja, die ganze Spekulation, wir dürfen gespannt sein. Zum Glück dauert es ja nicht mehr allzu lange, bis wir die Antworten wissen, obwohl es auch ein bisschen traurig ist. Dann ist der Podcast zu Ende, dann ist Breaking Bad zu Ende.
Oh
ja.
Gott!
Ja, der Podcast ist bestimmt nicht für immer zu
Ende. Die nächste großartige Serie kommt bestimmt.
Ja. Der nächste großartige Podcast kommt nächste Woche, würde ich sagen. Am nächsten Dienstag, wenn alles glatt geht. Ich bedanke mich natürlich bei euch.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Moderation. Ja.
Gerne, gerne. Wir erzählen noch kurz, wo ihr uns finden könnt, wenn ihr uns lesen wollt oder anschreiben wollt. Ihr könnt dem Podcast schreiben oder podcast@serienjunkies.de und ihr findet den Philipp unter...
Unter Konsumkind auf Twitter und unter Philipp Süßmann mit einem L und zwei P auf Google Plus.
Und ihr findet mich auf Twitter unter Picknicker83 oder auf Google Plus unter Thomas Zimmer.
Und ihr findet mich noch nicht auf Twitter, aber nächste Woche habe ich bestimmt mir einen Account zugelegt.
Axel arbeitet hart dran.
Ja, genau. Also ich habe mir die Details jetzt schon mal sagen lassen, wie das funktioniert.
Hast du schon mal die AGBs durchgelesen?
Ja. Genau. Ja. Hast du schon mal geguckt, was ist das eigentlich, dieses Twitter?
Ja, genau. Ansonsten, ja, ihr kennt ja meine Seite auf serienjunkies.de und die Reviews kommen wie gewohnt montags um 18 Uhr.
Genau. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Wir hören uns.
Okay. Ja, wir bleiben weiter gespannt. Genau. Wir hoffen, ihr auch.
Ciao.
Tschüss.